RD.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Ja, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Auch von uns, wir widmen uns heute einem Thema, das auch unsere Ex-Kanzlerin gut kennt. Arbeiten von zu Hause. Nicht immer unfallfrei, wie man auch da gehört hat, aber wenigstens geht's überhaupt.
Und das ist auch wirklich das Allereinzige auf der ganzen Welt, was gut war an Corona. Nur dadurch ist es mit dem Homeoffice überhaupt so schnell, so fett und so salonfähig geworden. Überleg mal früher, da war doch alles unmöglich, von außen ins Firmennetzwerk Dokumente bearbeiten, ausdrucken.
Mittlerweile arbeitet fast ein Viertel der Menschen in Deutschland zumindest zeitweise von zu Hause aus. Verstehe ich auch. Ist ja für vieles auch einfach super praktisch. Weniger Zeit mit Pendeln verbringen, dafür den Paketboten aufmachen können, den ganzen Tag im Schlafanzug arbeiten, wenn man das denn möchte. Und auch für die Firma hat's Vorteile. Weniger Energiekosten, weniger Büroflächen. Win-win, oder?
Ja, komischerweise, nachdem wir das Homeoffice jetzt so lieb gewonnen haben, alle miteinander, gibt's immer mehr Kritik und an manchen Stellen sogar wieder eine Rolle rückwärts. Firmen, die Leute zwangsverpflichten wollen, wieder mehr ins Büro zu kommen, und Chefs wie Elon Musk, der sogar richtig gegen das Zuhausearbeiten austeilt und sagt, es sei moralisch falsch.
The laptop class is living in La La Land, okay? Building cars, servicing the cars, building houses, fixing houses, making the food. Making all the things that people consume, it's messed up to assume that they have to go to work, but you don't. It's not just a productivity thing, I think it's morally wrong.
Also nochmal auf Deutsch. Es geht eben nicht nur um die Produktivität, sondern es gibt viele Leute, die einfach nicht ins Homeoffice können, weil sie Autos bauen oder Essen zubereiten müssen. Und darum, sagt er, sei es moralisch falsch, dass die einen zu Hause bleiben und die anderen können das nicht.
Klar, es gibt viele Bereiche, da geht Homeoffice einfach nicht. In der Pflege zum Beispiel oder im Handwerk, an der Kasse im Supermarkt, Busfahrer, you name it. Aber ganz viele Jobs lassen sich halt von zu Hause genauso gut erledigen wie in irgendeinem Großraumbüro. Vielleicht ja sogar besser. Zumindest viele Arbeitnehmer sehen das so. Auf der Arbeitgeberseite scheint es aber inzwischen fast so, als würden die ihre Leute am liebsten alle wieder zurück zu sich holen. Ist das Experiment Homeoffice am Ende also vielleicht nur das? Und zwar eins, das es in dem Umfang schon bald gar nicht mehr geben wird?
Darauf gucken wir in dieser Folge. Und außerdem halten wir mal alle Argumente pro und contra gegeneinander. Ist Homeoffice wirklich ungerecht? Sind Leute zu Hause unproduktiver? Und kann ich auf Homeoffice bestehen? Oder dürfen Firmen solche Zuhause-Tage einfach gegen den Willen von Mitarbeitern streichen?
Eine Homeoffice-Folge vom Plus-Minus-Podcast mit mir, David Alf, aus dem Studio.
Ja, und mir, Anna Planken, heute aus dem Homeoffice.
Ja, wir können froh sein, dass das hier kein Tesla-Podcast ist, ne? Oder einer von der Deutschen Bank oder SAP. Denn eine Sache haben diese Firmen gemeinsam. Sie alle möchten das Zuhause-Arbeiten ihrer Mitarbeitenden wieder einschränken.
Und nicht nur die. Auch Amazon hat angeordnet, dass jeder jeden Tag wieder in die Firma kommt. Und verrückterweise ausgerechnet auch der Videocall-Anbieter Zoom. Die ihr Geschäftsmodell auf Abwesenheit und Homeoffice entwickelt haben, wollen, dass die Leute wieder vor Ort arbeiten.
Die Deutsche Bank wollte durchsetzen, dass pro Woche nur noch höchstens 2 Tage remote möglich sind, ist damit aber bisher gescheitert, weil der Betriebsrat nicht mitmachen wollte. Und ganz ähnlich geht es auch SAP, dem größten Unternehmen in Deutschland, gemessen am Börsenwert. Da ging es wegen der Homeoffice-Regelung sogar vor Gericht. Die Firma war eigentlich bekannt für sehr weitreichende Homeoffice-Möglichkeiten. Anfang des Jahres kündigten die Chefs von SAP dann an, dass alles anders werden sollte. Nämlich, dass alle für 3 Tage die Woche im Büro sein müssen. Der Betriebsrat war auch hier dagegen und hat geklagt. Ergebnis? Erstmal bleibt es bei den 3 Tagen Büro. Man kann aber mit der Führungskraft aushandeln, ob auch mehr Homeoffice möglich ist. Und jetzt soll eine innerbetriebliche Schlichtungsstelle klären, wie die endgültige Regelung aussehen wird.
Das ist spannend und deshalb wollten wir mit SAP darüber eigentlich gern mal reden. Wie sind da so die Hintergründe und Entwicklungen? Wir haben angefragt, aber die Antwort war recht kurz angebunden. In den nächsten Wochen könne man uns keinen Interviewpartner dazu anbieten. Das ist schade. Aber dann gucken wir auf das, was an anderer Stelle zum Homeoffice geforscht und diskutiert wird. Da ist zum Beispiel die Online-Plattform Reddit mit vielen Kommentaren auch darüber, was SAP gerade in Sachen Homeoffice so macht.
Da waren so Kommentare wie: perfekt, ein weiteres Unternehmen, bei dem ich mich nie bewerben werde. Oder auch: Ich gehe nie wieder zurück ins Büro und schreibe keinen Arbeitsvertrag mehr, in dem mir Homeoffice nicht zugesichert wird. Also, vielen Arbeitnehmern scheint es ziemlich wichtig zu sein, dass sie flexibel arbeiten können, auch mal zu Hause oder sogar nur zu Hause. Aber eigentlich bringt Homeoffice nicht nur Vorteile für Arbeitnehmer. Auch für Arbeitgeber kann sich das richtig lohnen, wenn ihre Leute zu Hause bleiben.
Firmen, die ihre Leute im Homeoffice arbeiten lassen, können einige sparen. Miete zum Beispiel. Das IFO-Institut schätzt, dass in den 7 größten Städten in Deutschland bis 2030 ganze 11,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche weniger nachgefragt werden. 11,5 Millionen Quadratmeter, die Firmen dann nicht bezahlen müssen. Dazu kommen weniger Heizkosten, weniger Strom, Wasser und was sonst halt noch so anfällt für laufende Kosten im Büro.
Aber es gibt auch Nachteile für Firmen, wenn ihre Leute immer mehr von zu Hause aus arbeiten. Zum Beispiel beim Thema Identifikation mit der Firma. Ich kann die Sorge schon verstehen. Wenn die nicht jeden Tag durch die Pforte laufen, fühlen sie sich dem Unternehmen womöglich irgendwann nicht mehr so verbunden. Das gleiche gilt für den Teamgeist in Abteilungen zum Beispiel. Es gibt auch die Befürchtung, dass die Kreativität leidet. Außerdem haben Chefs weniger Kontrollmöglichkeiten. Angeblich sind Leute im Homeoffice weniger effizient.
Ob das wirklich so ist, klären wir auch gleich noch. Aber erstmal stellen wir fest, es gibt immer wieder ein Chefargument gegen Homeoffice. Der Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat mal gesagt, er findet, dass er auf Leute verzichten kann, die zu Hause arbeiten. Weil er der Meinung ist, dass Leute auch mal schnell bei ihm im Büro sein sollten, wenn es was zu besprechen gibt. Im Interview mit dem Tagesspiegel hat er das sehr drastisch ausgedrückt und gesagt, je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir können sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht.
Ganz vielleicht ist Wolfgang Grupp und Trigema ein sehr spezieller Fall. Aber dann schauen wir mal auf diese angeblichen Nachteile des Homeoffice. Und wir fangen mit dem Vorwurf an, den wir ganz am Anfang gehört haben, und zwar dem von Elon Musk. Homeoffice sei einfach moralisch falsch, weil es ungerecht sei all denjenigen gegenüber, die kein Homeoffice machen können.
Ganz ehrlich, ist für mich das Quatschargument des Jahrtausends. Natürlich gibt's Jobs, da geht Homeoffice und in anderen geht's eben nicht. Und wenn ich zum Beispiel Polizist werden will, kann ich ja auch nicht sagen, ey, ungerecht, ich kann gar kein Homeoffice machen. Und wenn ich Chirurg werde, dann muss ich Blut sehen können. Und für bestimmte Jobs muss ich einfach bestimmte Dinge tun. Und da schließt sich Homeoffice eben manchmal aus. Da kann ich doch nicht sagen, ja, ich will Podcasts machen, aber ich mag nicht, wenn mir jemand zuhört. Ist doch nicht ungerecht, ist Jobbeschreibung.
Du bekommst Unterstützung, Anna, und zwar von Florian Kunze. Der ist Professor an der Uni Konstanz und leitet da das Future of Work Lab.
Die Arbeitswelt ist nie 100% gerecht. Wir haben eh auch unterschiedliche Gehälter in jeder Organisation. Also komplette Fairness werden wir da eh nicht herstellen.
Er und sein Team machen seit Corona eine Langzeitstudie zum Thema Homeoffice und dabei haben sie so einiges rausgefunden. Deshalb werden wir ihn in der Folge auch noch ein paar Mal hören, um die Argumente pro und contra Remote-Arbeit einzuordnen. Er sagt jedenfalls, ja, es kann nicht jeder Homeoffice machen, aber es ist total altertümlich zu denken, dass das Büro der Normalfall ist.
Was wir eher, wenn wir mal zurückblick gemacht haben, ist ja die Arbeitsmodelle aus der Produktion, ohne das mal zu reflektieren, auf die Wissen- und Büroarbeit zu übertragen. Und dann anzunehmen, dass dadurch, dass wir das gemacht haben, dass man wie bei der Produktion, auch bei der Wissenstätigkeit, nur im Büro produktiv sein kann. Und dass das so ist, das hat sich jetzt ja klar als falsch erwiesen, ja.
Ja, Corona hat dafür gesorgt, dass wir diese alten Ideen überhaupt erstmal hinterfragt haben. Warum muss es immer Büro sein? Macht das immer Sinn? Manchmal ist es viel sinnvoller, zu Hause zu bleiben. Manchmal ist es besser, ins Büro zu gehen. Es gibt ja auch Berufe, bei denen es besser ist, mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich mal am Tisch zusammenzusitzen. Das fühlt sich oft besser an. Aber die wichtigste Frage dabei, wie ist denn das jetzt mit der Produktivität? Schafft man mehr allein zu Hause weg oder geht schneller zusammen in der Firma? Das haben ganz viele Menschen in ganz vielen Studien versucht herauszufinden.
Forscher, unter anderem von der Stanford-Universität, haben ein Experiment gemacht, zusammen mit einem großen Online-Reisebüro mit knapp 40.000 Mitarbeitern. Diese Firma betreibt Callcenter in China und da hat man genauer untersucht, welche Auswirkungen Homeoffice auf die Produktivität hat. Wir verlinken euch das Ganze auch in den Shownotes.
Ja, was hat man genau gemacht? Man hat sich 1.600 von ihnen geschnappt, in zwei Gruppen geteilt und dann 9 Monate lang genau beobachtet, wer arbeitet mehr, wer arbeitet weniger. Eine Gruppe ist ganz normal 5 Tage die Woche zur Arbeit gegangen. Die andere Gruppe hat nur 3 Tage im Büro gearbeitet und den Rest zu Hause.
Das Ergebnis, die Leute, die zu Hause gearbeitet haben, waren 13% effektiver. Laut den Forschern ist das darauf zurückzuführen, dass sie sich wohler gefühlt haben und damit mehr Anrufe angenommen haben. Und sie haben weniger Pausen gemacht und waren seltener krank.
Was kann man daraus lernen? Vielleicht, dass es besser läuft, als Chefs manchmal denken. Besser, als wenn sie immer hinter ihren Mitarbeitern stehen und über die Schulter gucken. Und es auch besser läuft, wenn man die Zeit nicht in der Firma absitzt. In dem chinesischen Reisebüro gibt es stattdessen ein System, das praktisch in Echtzeit zeigt, wie die Leute ihre Arbeit machen. Die Performance wird reingerechnet, Feedback von den Kollegen und von den Chefs. Und daran kann man dann sehen, ob Homeoffice gut oder schlecht funktioniert.
Und die Firma hat außerdem eine Art Stundenplan. Da können alle sehen, wann Kolleginnen und Kollegen im Büro sind, damit man die Zeit, die man zusammen hat, auch wirklich nutzen kann und nicht umsonst ins Büro fährt und kein Mensch da ist. Das Online-Reisebüro war übrigens so überzeugt von den Ergebnissen der Studie, dass es danach allen freigestellt hat, ob sie lieber zu Hause oder im Büro sein wollen.
Okay, jetzt müssen wir an dieser Stelle auch klar sagen, das ist ja jetzt ein Callcenter für ein Online-Reisebüro. Wahrscheinlich ein super Beispiel für Bereiche, in denen sowas super klappen kann. Lässt sich natürlich jetzt nicht auf alle Bereiche übertragen. Pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Arbeiten zu Hause ist für alle produktiver oder umgekehrt kann man das eben auch nicht so sagen.
Eine pauschale Aussage haben wir aber gefunden, und zwar vom IFO-Institut. Die sagen, Homeoffice ist langfristig ein Produktivitätskiller. Aber nur, wenn man Vollzeit im Homeoffice ist und nie aus der eigenen Wohnung rauskommt. Man kommuniziert dann zwar trotzdem viel mit den Leuten aus dem eigenen Team, aber kaum noch mit Menschen aus anderen Abteilungen, die vielleicht ja auch gute Ideen haben. Es gibt keinen spontanen Austausch, zum Beispiel in der Kaffeeküche, und deshalb langfristig weniger Ideen, weniger Innovation.
Und das passt auch zu dem, was das Fraunhofer-Institut herausgefunden hat. Die haben während Corona Arbeitsbedingungen untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, ob Büro oder Remote besser ist, hängt davon ab, was man arbeitet. Konzentriert Sachen abarbeiten, perfekt zu Hause. Arbeit, für die man sich gerne mal zurückzieht, auch perfekt für zu Hause. Aber alles, was mit Vernetzung, Kreativität und Problemlösung zu tun hat, geht digital weniger gut, heißt besser mit allen zusammen in Präsenz im Büro.
Also, es ist wie überall im Leben, die Mischung macht's. Ein bisschen zu Hause, ein bisschen Büro. Was lernen wir jetzt daraus? Homeoffice ist nur bedingt geeignet für Jobs, bei denen es auf Kreativität ankommt. Wir haben in der Fraunhofer-Studie dazu einen tollen Satz gefunden. Auch in Zukunft ist es daher wichtig, inspirationsfördernde Umgebungen zu schaffen, die den Austausch und die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden ermöglichen. Ja, aber wie sieht so eine inspirationsfördernde Umgebung dann in Zukunft aus?
Auf den Punkt gebracht, das Büro muss so nett, so cool, so attraktiv sein, dass die Leute Bock haben, hinzugehen. Das sagt Gunwald Herdin von der Bertelsmann Stiftung. Die haben sich auch mit den Grenzen und Möglichkeiten von Homeoffice auseinandergesetzt. Und für ihn ist wichtig, dass das Büro auch wirklich einen Mehrwert bietet.
Wenn wir dann alle 8 Stunden im Büro sind und die ganze Zeit in Videokonferenzen sitzen, haben wir wahrscheinlich wenig gewonnen, sondern wir müssen dann auch zusehen, dass es eine Art sinnvolle Präsenz gibt, die sich auch absetzt von dem, was man eh im Homeoffice machen könnte.
Das, was er hier sagt, ist ja wirklich der Punkt, auf den es ankommt. Es muss für viele einfach einen guten Grund geben, ins Büro zu kommen, weil das bedeutet ja Aufwand, Arbeitsweg und alles. Und wenn man die Arbeit von daheim auch erledigen kann, warum sollte man das tun?
Ja, und da gibt's mittlerweile einige Firmen, die sich echt Mühe geben, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurückkommen. Zum Beispiel die Firma Procter & Gamble in Schwalbach in der Nähe von Frankfurt. Die haben eine Top-Kantine, so lecker, dass viele genau deshalb gern ins Büro gehen. Machen mein Mann und ich manchmal übrigens auch, aus Faulheit einfach so.
Ihr geht zu Procter & Gamble in die Kantine?
Nein, wir gehen zum NDR in die Kantine, bevor wir zu Hause anfangen zu kochen. Dann planen wir das lieber noch im Büro ein und essen da.
Ich verstehe es, klug. In Schwalbach ist es sogar noch ein bisschen besser. Da können die Mitarbeiter bestimmen bzw. abstimmen, was gekocht werden soll. Und das funktioniert offenbar ziemlich gut. Das hat die Geschäftsführerin Gabriele Hessig dem Hessischen Rundfunk gesagt.
Die Kantine ist ein Magnet durch das gute Essen und durch die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen. Unsere Mitarbeitenden sagen, dass sie hier immer oder häufig essen. Und wenn wir heute uns die Anwesenheitsraten anschauen, dann sind wir wieder zu, wie sagt man, vor Covid-Leveln zurück. Wir haben so knapp 80% Anwesenheit im Büro.
Okay, es gibt aber auch andere Fälle, wenn weder eine super Kantine noch sonst irgendwas zieht, weil die Leute nämlich extra zu dem oder dem Unternehmen gegangen sind, weil sie eben von zu Hause arbeiten können und es bei Vertragsabschluss keine Anwesenheitspflicht gab.
In der Situation ist zum Beispiel Katja Oristanio. Sie arbeitet bei der Allianz Versicherung und hat sich von Anfang an darauf eingestellt, dass sie nicht ins Büro muss. Denn eigentlich wäre ihr Büro in München. Sie lebt aber im Schwarzwald.
Wenn ich kein Homeoffice machen könnte, müsste ich wahrscheinlich meinen Arbeitgeber wechseln. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe.
Katja Oristanio muss sich auch erstmal keine Gedanken über einen Jobwechsel machen. Bei der Allianz wird es weiter Homeoffice geben. Das hat die Personalchefin den Kollegen von BR24 gesagt. Einfach, weil es für alle Seiten gut passt. Das Beispiel zeigt aber auch ganz gut, für manche Leute ist es total wichtig, dass sie zu Hause arbeiten können. Sogar so wichtig, dass sie den Arbeitgeber danach auswählen, sagt Gunwald Herdin von der Bertelsmann Stiftung.
Es ist für viele Menschen einfach ein Entscheidungskriterium geworden, ob man zu einem Arbeitgeber gehen möchte oder eben nicht. Also Leute sind bereit, auf Gehalt zu verzichten, um eben diese Möglichkeiten zu haben, flexibler zu arbeiten. Und was wir darüber hinaus auch sehen, man ist auch mobiler geworden dadurch, dass man eben auch remote arbeiten kann. Also wenn ich früher 5 Tage die Woche in Gütersloh war, persönlich, dann hat mich das 11 Stunden Zeit gekostet für Hin- und Rückfahrten. Und wenn ich jetzt nur noch die Hälfte brauche, dann habe ich ein paar Stunden gewonnen. Und so rechnen natürlich auch andere, die dann einfach die Möglichkeit haben, auch sich einen Arbeitgeber zu wählen, die weiter entfernt blieben.
Und wir haben ja mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt. Viele, vor allem gut ausgebildete Leute, können sich praktisch aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Firmen stehen da im Wettbewerb zueinander. Das merkt man auch an Zahlen wie dieser hier. 70% der Leute, die jetzt schon im Homeoffice arbeiten, achten bei der Jobsuche darauf, ob zumindest teilweise Remote-Arbeit möglich ist. Das haben wir auch aus der Homeoffice-Langzeitstudie von der Uni Konstanz.
Und noch krasser, laut IFO-Institut sagt ein Viertel der Befragten, dass sie sich sogar vorstellen können, zu kündigen und sich einen neuen Job zu suchen, wenn der alte Arbeitgeber auf die Idee kommt, nur noch Präsenzarbeit anzubieten. Die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, ist mittlerweile so wertvoll, man kann das vergleichen mit einer Lohnerhöhung von 8%, sagt das IFO-Institut.
Deshalb können es sich die Unternehmen ja auch eigentlich gar nicht leisten, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zu zwingen, weil sich gerade die sehr gut ausgebildeten Fachkräfte dann im Zweifel ganz schnell was anderes suchen und nach was anderem umschauen, meint Gunwald Herdin.
Wir haben insgesamt in Deutschland immer noch ungefähr so viele offene Stellen wie vor Corona. Und der Fachkräftemangel ist eine Bremse für den Wirtschaftsstandort Deutschland an der Stelle. Auch das ist bekannt. Und das kann natürlich auch ein Faktor sein, dass dann Leute gehen, die woanders andere Möglichkeiten haben, auch flexibler zu arbeiten oder im Homeoffice zu arbeiten etc.
Und dafür gibt es sogar sowas wie einen Beweis. Eine Studie der Unis von Chicago und Michigan, die haben sich Apple, Microsoft und SpaceX vorgenommen und gesehen, dass nach der Pandemie, als wieder mehr Anwesenheitspflicht eingeführt wurde, sich überdurchschnittlich viele erfahrene Mitarbeiter verabschiedet haben. Microsoft und Apple haben zwar gesagt, ja, das hat überhaupt nichts mit unseren Präsenzregeln zu tun, aber ausschließen kann man das auch nicht.
Stimmt. Florian Kunze, das ist der Professor aus dem Future of Work Lab, den wir am Anfang gehört haben, der würde das nämlich nicht unterschreiben, dass das damit gar nichts zu tun hat. Er sagt, es ist schon riskant, die Leute so plötzlich wieder ins Büro zu beordern.
Also meine Vermutung wäre, dass da schon die Gefahr besteht, dass die viele besonders gute und attraktive Mitarbeitende verlieren und auch Probleme haben, einen sehr umkämpften Arbeitsmarkt, da geht es ja um Softwareingenieure und Ingenieurinnen, da gute Leute zu gewinnen. Weil das ist relativ deutlich mit den Studien, die es da auch gibt, dass die Fluktuation massiv nach oben geht, wenn man solche rigiden Rückholaktionen wieder macht.
Okay, also ganz offensichtlich ist es den Arbeitnehmern inzwischen richtig ernst mit dem Homeoffice. Wenn das eingeschränkt wird, sagen viele, okay, ciao, dann gehe ich eben. Florian Kunze erklärt uns, da geht es am Ende um ganz menschliche Bedürfnisse. Nach Freiheit.
Man nimmt den Leuten sehr stark die Autonomie wieder zurück, ja, die einem da gegeben wurde. Also, dass man eine sehr viel freiere Zeiteinteilung hat. Und fühle mich gegängelt von meinem Arbeitgeber. Und das erzeugt einmal niedriges Engagement. Und zweites, was man wahrscheinlich auch sehen wird, ist auch ein erhöhtes Stresslevel. Auch das sieht man schon in Studien, auch in unserer Konstanzer Homeoffice-Studie sieht man das, dass der gefühlte Stress wie anstrengende Aufgabe für mich ist, dass das wieder nach oben geht und das zusätzlich auch noch befeuert wird dadurch, dass ja auch wieder längere Pendelzeiten zum Beispiel dazukommen.
Ich als Freiheitstier kann das total verstehen und zusätzlich müssen wir uns einen Aspekt nochmal genau angucken. Diese Pendelzeit, die für mehr Büroarbeit dann wieder dazukommt, die hat sogar Auswirkungen, die über alles Persönliche hinausgeht. Da denkt man im ersten Moment vielleicht gar nicht dran, aber CO2 ist dann wieder mehr ein Thema. Mit Homeoffice können wir CO2 sparen. Und das Freiburger Öko-Institut hat das mal ausgerechnet. Wie immer verlinken wir euch die Studie in den Shownotes, wenn ihr im Detail nochmal alles nachlesen wollt.
Die Forscher haben angenommen, wer nicht zur Arbeit fährt, stößt dadurch schon mal kein CO2 aus. Also haben sie folgendes Beispiel durchgerechnet. Was passiert mit dem Verkehr, wenn 80% der Leute wieder hauptsächlich im Büro arbeiten würden und nur einen einzigen Tag in der Woche zu Hause bleiben würden? Wie viel CO2 würde durch das weniger Pendeln eingespart werden? Die Antwort: 1 Million Tonnen. Das ist das, was 375.000 Autos im ganzen Jahr an CO2 ausstoßen. Eine Frage bleibt uns noch, die wir beantworten wollten. Und zwar, stimmt es eigentlich, dass Homeoffice insgesamt wieder auf dem Rückzug ist, weil immer mehr Firmen ihre Leute wieder zu sich holen?
Die Bertelsmann Stiftung und das Team rund um Gunwald Herdin beobachtet, wie sich der Markt entwickelt, indem sie Zehntausende von Stellenanzeigen auswerten und schauen, ist da jetzt eine Homeoffice-Möglichkeit angegeben oder nicht? Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.
Da sehen wir, dass das Angebot in 2024 auch noch weiter gewachsen ist, nachdem es von 2019 bis 2022 und 2023 deutlich gestiegen war, von knapp 4% auf knapp 18%, sehen wir aber auch in 2024 in den ersten Monaten des Jahres einen weiteren Anstieg.
Also es gibt mehr Stellenanzeigen, in denen Homeoffice angeboten wird. Die Arbeitgeber haben anscheinend erkannt, dass sie damit Leute für sich gewinnen können.
Und was man an den Zahlen auch sehen kann, es gibt Bereiche, da ist die Remote-Arbeit praktisch der Normalfall. Zum Beispiel Fremdsprachenlehrer. 72% der Angebote waren damit der Homeoffice-Möglichkeit inseriert. Oder IT-Anwendungsberatung, 62%. Oder auch bei Versicherungskaufleuten. Da ist das fast normal, dass das angeboten wird.
So sieht es auch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Seine Forschungen haben ergeben, dass eine Abkehr vom Homeoffice nicht zu sehen ist. In der Informationswirtschaft setzen immer noch mehr als 80% darauf, dass ihre Leute mindestens einmal in der Woche zu Hause arbeiten dürfen. Aber auch überraschenderweise im verarbeitenden Gewerbe, da arbeiten tatsächlich doch über 40% der Angestellten auch mal im Homeoffice.
Da finde ich 40% sogar eigentlich recht viel. Da muss man ja häufiger vor Ort sein, weil geht ja um Verarbeitung. Und der Studienleiter vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung sagt, diese Zahlen haben sich seit Corona praktisch nicht verändert. Und er geht auch davon aus, dass es tendenziell noch mehr werden, weil die Unternehmen kapiert haben, dass sie das attraktiver für Bewerberinnen und Bewerber macht.
Verrückt, oder? Da liest und hört man die ganze Zeit vom Zurückkommen und von immer mehr Streit um Homeoffice. Und in Wirklichkeit ist diese Art des Arbeitens wie selbstverständlich und auch nicht mehr wegdenkbar in unsere Arbeitsalltage übergegangen. Ist Homeoffice gekommen, um zu bleiben? Eindeutig ja.
Aber genau weil es bleibt und weil es bei allen Vorteilen eben auch Nachteile gibt, müssen wir darüber nachdenken, wie wir genau mit denen umgehen sollten. Viele fühlen sich zum Beispiel einsam im Homeoffice. Auch das zeigen Untersuchungen.
Ich fühle mich auch einsam. Ich zeichne auch lieber mit dir den Podcast auf, wenn wir uns in die Augen gucken können. Ehrlich.
Macht schon viel aus.
Ich bin heute ganz alleine.
Wir haben auch über den Teamgeist gesprochen. Auch der ist echt schwer herzustellen, wenn man sich nie sieht. Manche Lösungen findet man eben nur, wenn man drüber spricht oder mal in der Kaffeeküche einfach Quatsch redet, ne?
Ich finde auch, dass das kreativer macht, einfach mal so rumzuspinnen. So doofe Ideen wird man ja in einer Videokonferenz nicht vor allen loswerden wollen, aber in der Küche auf dem Flur geht das mal eben so.
Also hiermit legen wir eigentlich fest, dass wir ab nächster Folge wieder zusammen aufnehmen müssen. Ne?
In der Küche auf dem Flur.
Genau. Eine Sache ist dabei auch ganz wichtig. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen zusammen Lösungen finden. Man muss sich einig werden und aufeinander zugehen. Wie kann man auch zu Hause Stress vermeiden? Wie ist das mit dauernder Erreichbarkeit, der Vermischung von Freizeit und Arbeitszeit? Kontrolle finde ich auch nicht unwichtig, damit es im Team fair bleibt und sich nicht zwei auf Kosten der anderen einen lauen Lenz machen für das gleiche Gehalt.
Und es ist auch klar geworden, Firmen können die Zeit nicht einfach so zurückdrehen. Selbst wenn Mitarbeiter zu Hause vielleicht nicht ganz so produktiv arbeiten sollten wie im Büro, es ist ja auch gar nicht bewiesen, dass das so ist. Sie wollen einfach auch zu Hause arbeiten. Sie wollen auch mehr Flexibilität. Und wenn man als Firma solche Leute halten oder gewinnen will, dann geht das eben auch nur, wenn man ihnen entgegenkommt.
Amen. Euch entgegenkommen wollen wir mit einem heißen Tipp, nämlich, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt, dass ihr allen euren Freunden und Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr sie in der Kaffeeküche trefft, davon erzählen könnt. Sie alle sollten den abonnieren und Glocken aktivieren, wenn sie das denn wollen und jeden Mittwoch erinnert werden wollen, dass eine neue Folge raus ist.
Und ihr könnt ja mal auf Spotify kommentieren. Ihr könnt alle Folgen durchhören und raten, welche Folgen haben Anna und David gemeinsam in einem Raum Auge in Auge aufgenommen.
Oh, das ist eigentlich ein guter
das ist cool, oder?
Gutes Quiz auch für die Weihnachtsfeier. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an plus-podcast@ard.de. Wir sagen Danke dem Autoren dieser Folge, Christopher Jenert.
Auch der Redakteurin Tamara Land.
Und ein wirklich wesentlicher Nachteil des Homeoffice, dass man nicht noch mehr Zeit in Präsenz mit Jo Baumann verbringen kann, denn In der Technik sitzt Jo Baumann.
Und da gibt's immer leckere Sachen zum Schnabulieren. Also einen Schokoriegel hat er sonst immer für uns und jetzt stehen wir ohne da.
So sieht's aus. Ich sag Tschüss.
Ich auch.
Mach's bis dahin. Gut. Ciao. Aber wir haben natürlich noch was für euch, nämlich einen heißen Podcast-Tipp. Denn egal, ob ihr im Homeoffice arbeitet oder nicht, vielleicht habt ihr ja schon mal vom Begriff Prokrastination gehört. Die Aufschieberitis. Kennt ihr vielleicht von euch selbst? Also ich sag ja. Wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir alle irgendwie schon mal irgendwas aufgeschoben, ne? Aber was sich anhört wie so eine Work-Life-Balance-Störung der Gen Z, kann für Betroffene eine wirklich schwere psychische Belastung werden. Fristen verstreichen, der Stapel mit den gelben Briefumschlägen wird immer höher. Vielleicht klingelt sogar der Gerichtsvollzieher.
Wer zum Prokrastinieren neigt, also zum Aufschieben, für den ist das Homeoffice wahrscheinlich der sichere Untergang. An hartnäckigem Aufschieben sind ja auch schon Ehen gescheitert und Karrieren komplett den Bach runtergegangen. Die Ursachen für sowas sind vielfältig. Und der Podcast Flexikon beschäftigt sich genau damit ganz intensiv und stellt die Frage, ist dieses Prokrastinieren denn eigentlich nur ein neues, cooles, feines Wort für faul sein? Hört mal rein. Bitte ohne Aufschieben, am besten jetzt gleich in der ARD Audiothek.